Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 vom Was denkst du denn Podcast. Mein Name ist Nora Hespers.
Und ich bin Rita Molzberger.
Hallo. Ja, mal gucken, ob es dieses Mal wieder ein bisschen fröhlicher und bunter wird. Wobei der Anlass ein bisschen komisch ist. Ich habe nämlich mit meiner Oma diskutiert. Es ging um so Sachen wie, darf man sich einmischen, muss man sich einmischen, wenn irgendwas schief läuft. Und meine Oma ist der Meinung, man soll doch alle Menschen in Ruhe lassen und sich nur um seinen eigenen Scheiß kümmern. Und ich bin ja grundsätzlich der Meinung, nee, man kann Menschen ruhig mal anpieken mit Themen und so. Man kann sich ruhig einmischen, das ist auch in Ordnung. Manchmal muss man sich sogar einmischen. Wir haben so ein bisschen über die Nachkriegszeit gesprochen. Das war ein sehr heikles Thema. Ich wollte sie dann auch nicht weiter belästigen, aber mir fiel an der Stelle ein Zitat ein, das ich vor 2 Jahren in der Berliner U-Bahn gesehen habe von Hannah Arendt. Und zwar hieß dieses Zitat, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und dann habe ich mich total gefreut, aber ich war nicht mehr so richtig sicher, ist es so richtig? Also ich wollte den genauen Wortlaut haben, habe das gegoogelt. Und dann steht da, dass dieses Zitat, so wie ich es im Kopf habe und so wie es auch mehrfach, also zigfach verbreitet ist, nicht korrekt ist. Das habe ich dann empört der Rita geschrieben.
Ich habe ganz empört mitgetan.
Ja, weil mein ursprünglicher Gedanke war ja, Mensch, also wenn es kein Recht gibt zu gehorchen, also wenn niemand das Recht hat zu gehorchen, haben wir dann die Pflicht, Widerstand zu leisten, wenn etwas schlecht ist. Das war ja dann hinfällig.
Jein, ja.
Ja, wenn aber so von eins zum anderen hätte man es jetzt irgendwie nicht so extrapolieren können. Genau, deswegen hat Rita dann gleich gesagt, auch immer falsche Zitate, ist so ein super Thema.
Ja, finde ich.
So, jetzt fangen wir einfach mit einem nicht ganz korrekten Zitat an auf der Seite, die ich besucht habe, falschezitate.blogspot.de, heißt es ist ein entstelltes Zitat, weil etwas Entscheidendes fehlt. Also eigentlich fehlen 2 entscheidende Dinge. Es fehlt das Ende des Satzes von Hannah Arendt. Das ist das eine. Und zum Zweiten, es fehlt ganz zwingend an dieser Stelle der Zusammenhang.
Ja.
Und das ist essentiell. Man kann dieses Zitat nicht einfach so nehmen und in die Gegend extrapolieren. Das funktioniert so nicht. Und ich sage euch auch, warum. Weil nämlich die Herkunft des Zitates stammt aus einem Radiogespräch zwischen Joachim Fest, Historiker, und Hannah Arendt aus dem Jahr 1964. So, und das Zitat heißt eigentlich korrekt, niemand hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Und ich habe das einfach, damit man uns das auch glaubt, wir leben ja in den postfaktischen Zeitalter, habe ich uns das einfach mal rausgeschnitten und würde das an dieser Stelle mal abspielen wollen.
Ja. Würden Sie sagen, dass Eichmann, aber auch der schon erwähnte Höss, spezifisch deutsche Erscheinungen sind? Sie haben vorhin den Namen Kant erwähnt und Eichmann selbst hat sich ja in dem Prozess gelegentlich auf Kant berufen. Er habe gesagt, er sei sein Leben lang den Moralvorschriften Kants gefolgt und habe vor allem den kantischen Pflichtbegriff zu seiner Richtschnur gemacht.
Ja, natürlich eine Unverschämtheit, nicht? Von Herrn Eichmann. Kant, ganze Moral läuft doch darauf hinaus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst überlegen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann. Das heißt, es ist ja gerade sozusagen das extrem umgekehrte des Gehorsams. Jeder ist Gesetzgeber, nicht? Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant. Das Einzige, was er von Kant übernommen hat, ist diese fatale Geschichte mit der Neigung. Und die ist ja auch dann leider in Deutschland sehr verbreitet. Dieser kuriose Pflichtbegriff in Deutschland. Ich will Folgendes sagen. Sehen Sie, Hitler oder solche Sadisten wie der Boger in dem Auschwitz-Prozess. Hitler war vermutlich wirklich einfach ein Mörder mit mörderischen Instinkten. Diese Leute sind meiner Ansicht nach nicht typisch deutsch. Ich bin nicht der Meinung, dass das deutsche Volk besonders brutal ist. Ich glaube überhaupt an solche Nationalcharaktere nur. Trotzdem, die Geschichte, die ich eben von Jünger erzählte, die ist spezifisch deutsch. Das heißt, dieses Unvermögen, wie Kant sagt, um ihn jetzt also doch wirklich in den Mund zu nehmen, an der Stelle eines anderen zu denken. Oder der, ja, das Unvermögen. Diese Art von Dummheit, das ist, als ob man gegen eine Wand spricht. Man kriegt nie eine Reaktion, weil nämlich auf einen selber gar nicht eingegangen wird. Das ist Deutsch. Das Zweite, was mir spezifisch deutsch scheint, ist diese geradezu verrückte Idealisierung des Gehorsams. Gehorchen in diesem Sinne tun wir, solange wir Kinder sind. Da ist es notwendig. Da ist Gehorsam eine sehr wichtige Geschichte. Aber die Sache sollte doch im 14., 15. Lebensjahr spätestens ein Ende haben.
Ja, das ist die Meinung von Hannah Arendt. Und für alle, die nicht genau wissen, wer Eichmann ist oder was der Eichmann-Prozess war und warum das an der Stelle so wichtig ist. Eichmann war während der NS-Zeit Leiter des für die Organisation der Verbreitung und Deportation der Juden zuständigen Eichmann-Referats des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und war damit zentral verantwortlich für die Ermordung von 6 Millionen Menschen mit jüdischen Wurzeln. Daher stammt auch der Name Schreibtischtäter oder er wurde als Schreibtischtäter bezeichnet. Und das Besondere daran ist, dass er eben wirklich bis zum Schluss sich auf Kant berufen hat und darauf, dass er ja nur auf Befehl von Vorgesetzten gehandelt hat, also nicht irgendwie aus eigenem Antrieb. Und das macht dieses Zitat von Hannah Arendt so besonders. Und deswegen, genau, und deswegen darf man das eigentlich an der Stelle so nicht aus dem Zusammenhang reißen.
Genau, also sie hat diesen Prozess verfolgt, Eichmann in Jerusalem, und hat sich sehr unbeliebt gemacht in der Community dadurch, dass sie gesagt hat, das sei eigentlich eine lächerliche Person, er sei dumm in einem bestimmten Sinne, aber sie hat ihn nicht in der Weise verteufelt oder moralisch ernst genommen, wie man es wohl von ihr gerade als Jüdin erwartet hätte. So, und in diese Kontexte gehören die Zitate. Nun ist sie ja nicht als Philosophin bekannt, wollte sich selber auch nicht so sehen, sondern als politische Denkerin. Und diese Zusammenhänge muss man dann eben aufmachen, auch wenn man über ihre Kant-Interpretation nachdenkt, so wie sie ihn zitiert und hier ins Spiel bringt, ist das natürlich ganz konkret im Hinblick auf die Pflicht- oder Tugendethik, wobei Kant eben als Pflichtethiker bekannt ist und Eichmann sich in kurios falscher Weise darauf bezieht. Das legt sie ja klar und vielleicht können wir dem ein bisschen nachgehen.
Genau, das hat mich nämlich tatsächlich auch interessiert. Also zum einen, mir stellen sich eigentlich so zwei Fragen. Ja? Zum einen, warum es eine Motivation gibt, dieses Zitat in der Form, diesem Zusammenhang zu entreißen. Mhm. Also es gibt ja eine Motivation dahinter, ja. Die Leute haben das, also man hat das bei Kant ja irgendwann weggelassen, weil man dachte, genau, wir wollen den Leuten sagen, niemand hat ein Recht auf Gehorsam, also niemand hat das Recht, den Befehlen stumpf seiner Vorgesetzten zu folgen, so. Kann natürlich verstehen, dass wenn man das jetzt im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus sieht, dass einem das total wichtig ist, das nach vorne zu stellen. Aber so 100% kann man das, glaube ich, nicht nehmen. Ne? Also es wurde auch zum Beispiel kommentiert, dass das so ein bisschen die Idee des Gehorsams ad absurdum führt und in manchen Bereichen es einfach auch notwendig ist, zu gehorchen.
Ja, genau. Also es steckt so vieles drin. Zum einen kann man sich fragen, wie kommt diese Dekontextualisierung zustande? Wer leistet die auch? Gibt es da eine Autorschaft? Und warum wird sich dann auf eine berühmte Autorin andersrum bezogen? Warum reicht es nicht, das als geflügeltes Wort sozusagen weiterzutragen und nicht als Zitat? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und dann kann man natürlich mal nach dem Inhalt fragen. Und ich würde sagen, das ist schlicht Unsinn. Wieso sollte niemand das Recht haben, zu gehorchen? Also ja, es kommt auf den Kontext an. Was heißt gehorchen? In welchem Sinne? In welchem Lebensalter? Ne? Ja. Das legt sie ja auch auseinander. Das kommt auch von Kant. Das ist Interpretationssache von Kant. Und so weiter. Also ja, vielleicht reden wir erstmal über den Unterschied zwischen Zitat und geflügeltem Wort.
Ja, bitte gerne. Also das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ich meine, ich hätte jetzt mal gemutmaßt, dass das Zitat mit der Personenzuschreibung einhergeht.
Ja, stimmt auch. Also ein Zitat ist eben eine wörtliche Entnahme, meistens von einem Text oder eben auch von einem Audiodokument irgendwelcher anderer Art. Und das Zitatum ist das Angeführte, das Aufgerufene auf Latein. Das heißt, jemand wird ja zum Beispiel auch vor Gericht zitiert. Da wird jemand verantwortlich gemacht für das, was er gesagt hat, und zwar wörtlich. Und das erleben wir gar nicht so oft, dass korrekt zitiert wird, sondern was viel häufiger ist, ist, dass ein solches Zitat in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, verändert wird, ohne konkrete Autorinnenschaft verändert wird und in diesem allgemeinen Sprachgebrauch also sich sozusagen, soll man sagen, frei schwimmt mit Schwimmflügelchen. Und deswegen ist es ein geschwimmflügeltes Wort.
Geschwimmflügeltes Wort.
Ja, es macht sich so frei von der Person, die es eigentlich gesagt hat. Es macht sich ein Stück weit auch frei von den Kontexten. Und warum es das macht, das ist ja dann wiederum spannend. Ich zitiere jetzt einen Menschen. Nein, ich paraphrasiere einen Menschen. Martin Rasper hat sich dazu Gedanken gemacht und sagt, es gibt eigentlich drei Gründe, kann man drüber streiten, ob das die einzigen sind, aber die referiere ich jetzt mal, warum man jemand Berühmtes sozusagen dann ein Zitat anhängt, obwohl es eigentlich ein geflügeltes Wort ist. Das ist ja ganz interessant. Ne? Es hat so ein Eigenleben zwar schon entwickelt, aber dann tut man so, als habe es jemand gesagt, der berühmt ist. Und er sagt, die drei Gründe dafür sind zum einen, dass das natürlich dem von mir Gesagten Macht und Autorität verleiht, wenn es jemand Berühmtes, Gewichtiges gesagt hat.
Ja.
Oh, super.
Ja.
Zum Zweiten zeige ich damit meinen eigenen Bildungshintergrund. Ich kenne das, ich weiß, wer das gesagt hat. Da dürfen einem dann keine Fehler passieren.
Geht das denn auch, wenn man zum Beispiel Menschen aus dem Z-Promi-Bereich zitiert?
Ja, wenn das der Bildungshintergrund ist, den man zeigen möchte, wieso nicht, ne? Ja. Klar. Also Adorno würde sagen, das ist eigentlich Zeichen von Halbbildung. Es geht gar nicht um Bildung, sondern um ihre ökonomisierte Form. Wenn ich damit reüssieren und irgendwie meinen Sozialstatus erhöhen will, das ist was anderes als Bildung. Aber gut, man könnte postulieren, das sei ein zweiter Grund, dass man seinen Bildungshintergrund zeigen will. Und das dritte ist, dass man sich so einreiht in Denkhorizonte. Vielleicht auch, weil man sich nicht traut zu sagen, das ist jetzt mein eigenes Selbstgedachtes, das trage ich heute mal. Sondern, dass man sagt, haben Sie schon ganz berühmt Menschen Gedanken drüber gemacht. Und dann, ne, dann ist man sicher, das steht in einem Kontext und ich bin nicht irgendwie spleenig, weil ich darüber nachgedacht habe.
Das hat auch schon jemand gesagt, der ist ganz wichtig in der Welt.
Genau.
Und ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob das dann was fürs Phrasenschwein eher wäre.
Ja, vielleicht. Also da würden ja Menschen dran reichen. Ich meine, wenn man das ernst nehme, was Henry Ford oder Aristoteles oder wer schon alles gesagt haben soll, dann waren die Sprücheklopfer im Prinzip. Weil die haben ja dann nichts anderes gemacht, als ständig einen rauszuhauen. Das kann nicht sein.
Lieferanten für die Kalenderabreißindustrie.
Ja, genau. Das, was Marc-Uwe Kling jetzt dann andersrum macht in Industrieproduktion. Das habe ich übrigens am Institut mal versucht zu etablieren, aber den Studierenden ist nicht aufgefallen, dass die Zitate falsch zugeschrieben waren. Woraufhin der Witz verpufft.
Das ist schrecklich. Das ist nicht Quelle Internet drunter geschrieben.
Nee, hätte ich mal machen sollen. Ja, nee. Also es kann mehrere Gründe geben, warum aus dem Zitat ein geflügeltes Wort wird und aus dem geflügelten Wort dann so ein Surrogat-Zitat, also dass man so tut, als ob. Und ja,
das aber ich ist finde ganz das spannend. Irgendwie, also zum Beispiel das, niemand hat das Recht zu gehorchen, finde ich, könnte man, also das als geflügeltes Wort finde ich irgendwie schräg, weil es eben auch einen Anteil von Schwachsinn in sich trägt.
Ja, genau, aber es ist halt sehr prägnant. Das würde ich schon sagen. Also Käthe-Meyer-Drabe hat sehr klug unterschieden, finde ich, zwischen etwas ist präzise oder etwas ist prägnant. Und sagt, so verdichtete kleine Aphorismen, Vignetten, aber gerade auch so Kurzzitate können sehr prägnant sein, im Sinne des Wortes von pregnant. Also die sind so bedeutungsschwanger.
Ja.
Da kann man dann ganz viel raus oder hineinlesen, die eigenen Allusionen und Gedanken sozusagen daraufhin entfalten, wenn man das erstmal gesagt hat. Aber an sich muss das ja nicht stimmen. Also gerade bei niemand hat das Recht zu gehorchen, müsste man jetzt erstmal, wie eben gesagt, den Wahrheitsgehalt auch prüfen. Was soll das heißen? Ne?
Und genau, warum? Ja, genau. Und ich finde, dass grundsätzlich kann man niemand hat das Recht zu gehorchen, nicht ohne Kontext, finde ich, nehmen. Also wenn man das jetzt bezieht, zum Beispiel auf bescheuerte Befehle, ja, sagen wir so, du bist in der Bundeswehr und dein Vorgesetzter gibt dir den Befehl, jemand anderen umzubringen und du machst das und sagst dann nachher, ja, das hat er halt befohlen, also gibt's da ja, glaube ich, also da gibt's ja eine Hierarchiekette und trotzdem würde ich darauf plädieren und sagen, ja, aber es gibt kein Recht auf Gehorsam, wenn man selber feststellt, das ist jetzt wirklich schwachsinnig, also es gibt niemanden, So, ne?
Na gut, das ist das, worauf Eichmann sich berufen hat. Genau. Das ganze System war aber so eingerichtet. Richtig.
Und dann, da hat das aber ja einen Kontext.
Ja.
Aber wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel gehe und dann werde ich wegen Ungehorsam auf die Verkehrsregeln. Sagen,
niemand hat das Recht, der Ampel zu gehorchen. Genau.
Ja, das ist dann halt irgendwie so, also klar hat man auch ein Recht, darauf zu gehorchen. Es wäre ja sonst auch, glaube ich, schwierig auf dieser Welt,
ja,
wenn man nicht auch das Recht hätte zu gehorchen. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht unabdingbar an
ja,
der Stelle.
Ja, ja, also das hat Hannah Arendt ja auch schon angesprochen, dass man fragen muss nach der Art von Gehorsam. Was ist da gedacht? Also, dass ich einfach eine Regel folge, weil sie eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist, ist das eine. Aber einzusehen, warum sie eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist, und sie einzusehen als vernünftig oder gut oder wie auch immer und ihr dann zu gehorchen, ist eine komplett andere Sache. Also ich kann in unterschiedlichen Stilen an der roten Ampel stehen. Ne?
Ja.
Ich kann mir das einfach so angewöhnt haben. Ist jetzt auch kein Problem in dem konkreten
Nein.
Beispiel. Aber ich kann auch eingesehen haben, das funktioniert anders schlecht. Ich gefährde mich selbst und andere. Und moralisch ist es auch wirklich schwierig, wenn mich hier jemand umfährt, wird der sein Leben lang ein schlechtes Gewissen haben, muss ich das herausfordern und so weiter. Also ich kann auch die Sinnhaftigkeit dieser Regel anerkennen und dann bei Rot stehen bleiben. Dann ist die Handlung von außen gesehen die gleiche, aber die innere Überzeugung natürlich eine ganz andere.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Hannah Arendt dann sagt, er ist dumm, weil es eben nicht, also er hat ja Kant nicht Vernunft,
ja,
also
ja,
mit Vernunft gelesen. Oder
er ist nochmal spezifisch dumm.
Genau,
genau.
Richtig, also auf, er ist spezifisch ja, dumm an der Stelle, in der er sich sozusagen herauslaviert hat und sich selbst eine Rechtfertigung angeeignet hat, indem er aber seine Vernunft eben nicht benutzt hat.
Ja,
das
und
finde ich irgendwie.
Kant einfach nicht gelesen hat.
Wahrscheinlich.
Ich habe dann nicht verstanden. Also, das kann man nicht allen Ernstes. Man kann sich nicht auf Kants Pflichtethik beziehen. Man kann wohl den Pflichtenbegriff sehr hoch hängen und kommt dann vielleicht zu leicht seltsamen Schlüssen. Aber wenn man denn tatsächlich Kant und viel von ihm liest, dann kann man zu diesen Schlüssen selbstverständlich nicht kommen. Das ist die eine Form von Dummheit. Und die andere ist, die sich damit ja paart, eine Form von Borniertheit,
ja,
ist auch nicht anders wissen zu wollen, sondern sich so einzurichten im System von eigenen Regeln und Maximen.
Und zwar selbst nach einer Verurteilung, ja, nach einer gerichtlichen, ja, Verurteilung bis zum Schluss. Also das spricht schon, finde ich, extrem für Borniertheit an der Stelle.
Ja. Oder für eine unfassbare Macht der Verdrängung. Also das könnte ich gar nicht, glaube ich. Also weiß ich nicht, ob ich es könnte, vielleicht schon.
Wenn es muss ja schon weit vorher eingesetzt aber, haben. Ne?
Ja, also das zu schaffen, wirklich bis zum Ende, zumindest offiziell, wir wissen nicht, was in der Menschenköpfe vorgeht, ne? Aber zumindest nach außen hin zu sagen, nö, das war schon richtig so. Das ist eine sehr seltsame Geistesleistung.
Ja, es ist vor allen Dingen zeugt es davon, dass jemand zwar Pflicht, aber nicht verantwortungsbewusst ist.
Ja klar, aber also, Verantwortung war ja jetzt dann auch im Dritten Reich so seine Argumentation nicht im persönlichen Sinne gefordert, sondern verantwortlich war man im Sinne des Amtes.
Entschuldigung, ich muss nur lachen, weil es wirklich
ja,
absurd
ja,
ist. Verantwortung
ja, muss man
war im
sich
Dritten Reich nicht gefordert. Das ist schon so, wo ich so
ja,
denke,
darauf
so,
hat er sich berufen.
Ja, ne? Aber allein, also bei so einem Satz würde ich schon Gehirnkrämpfe bekommen, ja, weil die Verantwortung ist nicht gefordert. Also, ja, hä?
Ja, wenn das, klar, wenn das System das so eingerichtet hätte, dass er persönlich beurteilen solle, was er da jetzt tut, ob das richtig sei oder nicht, hätte er es getan, das wäre sein Argument
ja,
gewesen.
Ja, ja.
War aber jetzt nicht gefordert, dann
hat
das
gelassen,
auch
ne? Ist ja nicht so schlimm.
Und das, was hinzukommt, war ja, was er getan hat, war kein konkreter Mord. Da hat er sich auch immer drauf berufen.
Ja.
Ich habe Züge organisiert, ich habe Fahrpläne irgendwie reibungslos gemacht. Da ist an sich ja jetzt nichts weiter passiert.
Ich habe nur so den Zulieferbetrieb sozusagen
am Laufen gehalten, genau. So, ja, und wie gesagt, was man Hannah Arendt sehr übel genommen hat, zum Teil, ist
bis heute übrigens.
Ja, dass sie dazu nicht mit moralischer Empörung Stellung genommen hat, sondern das Ganze in seiner Banalität, sie nennen das die Banalität des Bösen,
genau, ja,
zu zeigen und zu sagen, das ist gewissermaßen auch eine lächerliche Person, beziehungsweise keine Person, ein Mensch, der sich in seinem Menschsein vergegnet. Und absurder kann man Kant auch nicht widersprechen mit dem eigenen Handeln, denn was bei Kant wirklich der Punkt ist, ja, er verweist auf die wichtige Stufe der Disziplinierung, die gilt für das frühe Kindesalter, das ist das, worauf sie verweist, Dann kommen hinzu Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung, und das ist eben die wichtigste Stufe. Also ja, es gibt diesen Anteil von Disziplin und auch von Funktionieren in sozialen Bezügen ohne weitere moralische Überlegung, aber all diese Handlungen sind allein dann gerechtfertigt, wenn ich auf der obersten Stufe der Moralisierung ankomme und mir qua Autonomie selbst das Gesetz gebe und mich dem allgemeinen Gesetz, dem kategorischen Imperativ, unterwerfe. Erst dann ist Zwang gerechtfertigt, wenn er einer späteren Freiheit dient. Ja. Und das hat Herr Eichmann nicht eingesehen.
Nein. Und jetzt haben wir ja das ja sehr dezidiert auseinandergenommen. Jetzt ist es aber so, also ich habe mir das angeguckt und 3 Tage später oder 4 Tage später sehe ich dieses Zitat auf einer, es gibt ja diese schönen Bildtafeln, immer Sprüchetafeln, ja, in verschiedenen Formen, sehe das beim Deutschlandfunk mit einem Bild von Hannah Arendt und sehe das genau in dieser verkürzten Form. Mhm. Und bin natürlich gleich so, erstens, warum das jetzt gerade passiert, wo ich das recherchiere, war das Facebook, Quality Land, hallo, nicht passiert mir zufällig. Nein, so vielleicht nicht, aber, oder vielleicht wurde es mir deswegen in die Timeline gespielt. Ich möchte das gar nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall fand ich es aber kurios, dass es da nämlich in der Verkürzung auftaucht und einigen Nutzern halt aufgefallen ist, so, und die das dann auch entsprechend kommentiert haben. Und darüber gestritten wurde. Ist das jetzt, darf ein Sender wie der Deutschlandfunk, darf der das in dieser Form, also ein entstelltes Zitat, weiterverbreiten? Mhm. Oder müssen wir jetzt sozusagen dieses entstellte Zitat aus dem Verkehr ziehen, um es richtig zu stellen? Und würde es ohne Kontext einfach so in den Raum gestellt überhaupt eine Funktion haben? Mhm. Also wenn das Zitat jetzt heißt, niemand hat das Recht zu gehorchen bei Kant, macht es das irgendwas anders? Also würde es dem was wegnehmen? Warum macht man das nicht hinten dran?
Ja, weil es dann so viele Menschen nicht mehr verstehen oder irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt Kant lesen. Naja, also klar ist es schwierig, dann jetzt so einen moralinsauren Diskurs anzuschließen im Sinn von, wer darf da was zitieren. Es führt so das Ganze ja weiter ad absurdum.
Ja, also doch, nicht schon. Ich meine jetzt nicht wegen dürfen, aber wenn es ein entstelltes Zitat ist, ergibt es dann noch Sinn? Also ergibt es so, das ist halt die Frage. Ne?
Und welchen dann? Und das ist auch eine sinnvolle Frage, finde ich, denn es ergibt ja möglicherweise einen ganz anderen Sinn. Und es ist auch wurscht, ob jemand Berühmtes es gesagt hat oder nicht. Das ist ein Zitat, das vielen Menschen gefällt. Die schreiben sich das wahrscheinlich als Wandtattoo neben das Carpe Diem.
Es ist eine...
Und es ist so ein Bonmot irgendwie. Ohne dass man weiter drüber nachdenkt, was es wohl bedeuten mag. Und dann finde ich eben großartig, wenn die Diskussion darüber ins Laufen kommt. Nur passiert das dezidiert selten. Was passiert, ist Besserwisserei. Also darauf
ich lache, weil du recht hast.
Konrad Paul Liesmann hat darauf hingewiesen in Theorie der Unbildung. Jetzt sind wir schon von der Halbbildung zur Unbildung. Weil er sagt, irgendwie zu wissen, ja, Homo homini lupus, wer ist denn da jetzt, wessen Wolf, wer hat's gesagt und stimmt das überhaupt? Und das ist ja auch verkürzt. Und wie sind denn die Kontexte? Wird ja meistens nur benutzt, um zu zeigen, ich weiß ein bisschen besser Bescheid. Statt dass man sich darüber austauscht, ob man gehorchen darf.
Ja.
So, das ist doch viel wertvoller.
Am Ende ist es viel wertvoller, finde ich, auf der einen Seite auf jeden Fall die wertvollere Diskussion. Auf der anderen Seite, ich finde, wenn dieses Zitat einfach so rausgeballert wird, als, das hat die so gesagt.
Riecht mich auch auf, natürlich.
Nee, nicht wegen riecht mich auf, sondern ich finde den Kontext gerade jetzt einfach so unglaublich wichtig, dass ich finde, dass das ruhig, also dass da ruhig bei Kant stehen darf in seiner Spezialisierung, weil es halt wirklich um was Konkretes geht und um einen konkreten Fall. Ich hätte Frühdienst, das ist wirklich, mein Sprachzentrum ist gelähmt.
Über die Kontexte hat auch noch keiner gesprochen hier, wie wach wir sind.
Genau. Aber so, das ist so die Frage, die sich mir stellt. Muss das nicht da stehen, damit ich auch weiß, worauf sich das bezieht, weil es eben diesen konkreten Kontext hat, sowohl auf Kant als auch auf den Eichmann-Prozess, um dann auch darüber zu reden und das im Bewusstsein zu halten und nicht einfach 2014 auf der Seite, auf der ich geguckt habe, Blogspot-Seite, ist halt 2014 in Wien in einem Hannah-Arendt-Park genau dieser Spruch auch so in eine Bank gegossen worden. Also das ist wirklich, es ist halt wirklich einfach extrem weit verbreitet, ohne diesen Kontext, und Leute laufen halt rum und denken, Hannah Arendt hat gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und ich finde...
Hat sie ja auch, sie war nur noch nicht fertig.
Richtig. Sie sagt es ja auch leise in dem Zitat. Ja,
das war schon mal schlecht.
Sie fügt es auch an, aber nicht ohne Grund.
Ja, das ist
so. Also deswegen denke ich so, naja, wir werden das jetzt nie wieder richtig stellen. Also es ist bereits ein geflügeltes Wort, wie du es nennst.
Also ich finde das halt total gut, dass es die Besserwisserei gibt. Ich gehöre da auch dazu.
Ich habe auch als, Klugscheiß.
Ja, als Berufsphilosophin sagt man dann natürlich, Berufsphilosophin ist auch ein komisches Wort. Aber als jemand, der sich damit beschäftigt, sagt man selbstverständlich, nee, nicht. Und das ist auch richtig so, damit es in der Diskussion bleiben darf. Dennoch darf ja beides nebeneinander bestehen, dieses geflügelte Wort und das korrekte Zitat. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und zum Teil rutschen die auch ineinander. Ich habe jetzt gelesen, dass Helmut Schmidt sich Zeit seines Lebens aufgeregt hat, dass er mit seinem durchaus korrekt zitierten, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ständig zitiert wurde. Das fand der schrecklich. Der hat gesagt, ich habe so viel Wichtiges gesagt. Warum dieses eine Bonmot? Es ist gar nicht wichtig. Und hat sich halt aufgeregt, als er richtig zitiert wurde. Ja, weil es halt so schön prägnant ist, ne? Und weil das so ein...
Das Schlimme ist, ich kenne das Zitat, aber in dem Zusammenhang hätte ich es gerade nicht erwartet. Deswegen muss ich so drüber lachen.
Ja, das macht den Witz aus. Ne? Ja. Einfach was anderes erwarten.
Ja, danke.
Ja. Dass so die unsichtbare Hand das regelt, das also ein bisschen lästig.
Naja, es ist auch tatsächlich ja die Frage, was hängen bleibt. Ne? Ja. Also wenn das jetzt der einzige Satz ist von Hannah Arendt, der irgendwie hängen bleibt, dann ist es auch schräg. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, der Satz, der Hannah Arendt vielen Leuten wieder ins Bewusstsein gerufen hat. Weil ich habe...
Das kann sein. Und
ich habe so ein Gefühl davon, dass sie so in den letzten 10 Jahren wieder so ein Revival erlebt hat. Und vor allen Dingen jetzt so in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich. Also jetzt im Deutschlandfunk hat Mithu Sanyal, die wir ja auch im letzten Podcast genannt haben, dieses neue Werk oder dieses neu herausgegebene Werk, glaube ich, besprochen. Ne? Mhm. Also das ist schon, die scheint wieder eine Aktualität zu haben. Warum auch immer dazwischen, also ich gehe mal davon aus, dass diese Querelen der Grund waren, beziehungsweise diese
Ja, und man ist hart Ablehnung. Auf der Suche nach einer weiblichen Philosophin und sagt dann auch immer, sie
ja,
sei Philosophin,
ja, ja keine
obwohl die das nicht wollte. Ja, es ist zuweilen auch ein deprimierender Diskurs rundherum, warum dann jemand...
Ja, das liegt daran, dass Frauen nicht so gut im Denken sind.
Ja,
jetzt richtig, seht doch mal richtig. Ein, endlich.
Ja, das hat die auch nicht eingesehen. Ich weiß
nee, dafür war sie auch nicht die Klappe gehalten.
Gut ne? Im Rauchen auch.
Ja. Ich mag ihre Stimme, aber deswegen gerade sehr...
Völlig zu Recht, ja. Finde ich auch. Ja, also ich fand dieses Argument mit den Trampelpfaden auch ganz schön. Das ist auch von Rasper, dass er sagt, es gibt so Denktrampelpfade, so ähnlich wie es in Grünanlagen, und das machen sich LandschaftsarchitektInnen zum Teil auch zunutze. Sowas gibt wie eine zwar planlose, aber systematische Verfolgung von Wegeanlegung, nämlich einfach alle ihre eigene Abkürzung wählen lassen und dann feststellen, wo alle langlatschen, und dann macht man da den befestigten Weg. Mhm. Und im Denken läuft das so ähnlich. Da lasse halt mal alle. Ne? Da scheint sich irgendwie so ein Trampelpfad abzubilden, der für viele wichtig ist. Trotzdem halte ich es für gut, wenn man da mal so einen Wegweiser hinstellt und sagt, der führt eigentlich da und dahin, und hier gibt es auch Umwege und Abwege, und dieser Weg ist vielleicht etwas unbequemer, aber schönere Aussicht oder so. Okay, ja. Also da in Alternativen zu denken und einerseits das Zitat und andererseits das geflügelte Wort zu haben, wäre sicherlich eine Ergänzung, die sinnvoll ist. Warum das aber so oft passiert, dass das entstellt wird oder ja, ich glaube, auch nur noch ein Satz fällt von jemandem, das ist wirklich...
Also, dass dieser Originalzusammenhang, dieser Artikel, den ich gefunden habe, der ist jetzt vom letzten Sommer gewesen, also ich glaube Juli 2017. Das heißt, ich habe jetzt nicht bei Seite 20 bei Google geguckt oder so, ob das schon mal jemand irgendwann aufgedröselt
hat. Vielleicht hat ja auch jemand gelogen bei Google.
Vielleicht hat auch jemand gelogen bei Google oder mit einem Stimmenimitator das Gespräch nachgestellt, wie es gar nicht original war. Wir sind übrigens in dem Bereich, wo es mittlerweile tatsächlich technisch in der Form möglich ist, sowas zu machen. glaube ich jetzt gerade aber noch nicht, bei dem Video, das ich gefunden habe oder bei dem Audioausschnitt. Also noch, glaube ich, können wir sagen, dass es eindeutig Hannah Arendt, weil wir ihre Stimme kennen, weil wir sie in Sendungen gesehen haben. Ich weiß, Verschwörungstheoretiker werden mich eines Besseren belehren.
Ja, ich finde das auch wichtig, das ein bisschen zu verflüssigen, weil wir im Prinzip auch drüber reden müssen, was ist Original, was ist Urbild und was ist Abbild von einer Sache.
Genau.
Und ohne das wissen zu können oder vollständig wissenschaftlich erhärten zu können, kommt man natürlich in Untiefen und muss dann akzeptieren, dass es auch sowas jenseits von Autorschaft gibt.
Ja.
Dass viele gleichzeitig Ähnliches sagen und dann kolportieren.
Dass der erste Satz wichtig war, aber viele den zweiten viel geiler fanden.
Ja.
Und am Ende bleibt nur der zweite Satz hängen.
Ja, das. Oder dass der Kontext komplett vergessen wird. Also ich frage mich, wie viele Montessori-Pädagoginnen jemals Montessori gelesen haben oder was an Waldorfschulen so von Steiner tatsächlich gekannt wird, außer halt drei Sätze. Hilf mir es selbst zu tun, wenn ich es noch einmal höre. Ja, arme Frau Montessori. Das hat die gesagt, aber die hat halt auch noch ganze Bücher gesagt. Und in denen stehen ganz andere Sachen drin, die auch zum Teil hochkritisch sind und schwierig sind und im konkreten Zusammenhang mit dem Faschismus und Mussolini und so. Oder diese Zusammenhänge werden auch einfach komplett ignoriert.
Übrigens wegen der Zusammenhänge, das Zitat von Hannah Arendt, was wir ja am Anfang gehört haben, war ja eigentlich relativ schnell zu Ende. Es war relativ schnell klar, worum es ging. Ich wollte aber trotzdem des Zusammenhangs wegen den Rest von dem Ding stehen lassen, weil ich das essentiell fand.
Das finde ich auch
worauf
super.
Sie referiert.
Ja.
Ne? Also ich hätte da einen Cut machen können und sagen können, so, jetzt hat sie das gesagt. Aber mir war der Zusammenhang da an der Stelle einfach auch nochmal wichtig.
Geht auch kaum anders. Also um eine Komplexität zu entfalten, muss ich ja zumindest so eine Ruch davon kriegen, im Zusammenhang welcher Frage das mal geäußert wurde.
Ja.
Wie diese Frage angegangen wurde, auch welche Personen da vielleicht sitzen. Das ist vielleicht auch ein Hinweis auf das, was wir beim letzten Mal verhandelt haben zum Diskurs, dass Diskursgeschichte so ein bisschen aufzudröseln einfach sinnvoll ist, weil ich sonst auch keinen echten Kontext habe. Ich kann den Text haben und ihn sehr sicher haben, aber ohne seine Kontextualisierung ist es zu wenig. Und nur der Kontext ist auch zu wenig. Also den Kontext zu berücksichtigen und dann irgendein Zitat draus zu basteln, gibt es auch. Das findet sich auch in dem Buch von Rasper, dass er sagt, diese Falschzitate, die kommen meist daher, dass derjenige, dem das zugeschrieben wird oder diejenige, was Ähnliches gesagt hat, was aber nicht so prägnant war oder halt nicht so geil kurz oder so. Und man findet es dann naheliegend, der könnte aber auch, der Lukas Podolski hätte auch sagen können, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel, hat er aber nicht.
Ja.
Er hat gesagt, er hat aber ähnliche Dinge gesagt, aus denen man folgern könnte, der hätte sowas gesagt und das reicht dann irgendwie. Also wenn man Text und Kontext auf diese Weise voneinander löst, finde ich immer schwierig und für den Zusammenhang braucht es Zeit, ist so.
Genau, die haben wir hier, die Zeit. Oder wir können uns den Luxus leisten, einfach auch mal so ein Zitat laufen zu lassen. Wer abschaltet, ist selber schuld. Spult bitte nochmal zurück. Nein, wir sind ja hier gar nicht so. Aber es lohnt sich. Also es lohnt sich auch die ganze Stunde übrigens von dem Gespräch zu hören.
Es gibt großartige Interviews
mit Hannah Arendt. Fantastisch. Also ich finde auch, und sie ist ja auch schon witzig, also auch über sich selber oft. Muss man sagen, in dem ganzen Kontext.
Wie gesagt, dass ihr das vorgeworfen wird und wurde, hat sie sehr wohl wahrgenommen und dann gesagt, das muss man aber auch im Kontext sehen. Ich würde vermutlich eine halbe Minute vor meinem Ableben noch Witze machen.
So. Ja, natürlich. Also ich finde das grundsätzlich so, dass das eine Anregung ist. Ein Zitat ist für mich immer eine Anregung, mich mit etwas intensiver zu beschäftigen. So, jetzt muss ich allerdings mal aus meinem Arbeitsalltag berichten, dass wir natürlich, um Interesse und Aufmerksamkeit zu erzeugen, sehr häufig nur noch in Zitaten aus Gesprächen arbeiten, weil wir darauf angewiesen sind, unsere Inhalte visuell zu vermitteln, obwohl wir Radio sind und Menschen nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben oder uns widmen, weil so viel auf sie einströmt an Nachrichten und Inhalten, sie schnell auswählen müssen und wir sozusagen die Essenz anbieten müssen, um vielleicht jemanden dazu zu bekommen, sich mit dem Kontext und dem Zusammenhang zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Zitat irgendwie so eine, wie so eine Handelswährung geworden an der Stelle. So, also, ne, das Zitat ist sozusagen
die Sitcoin.
Ja, das ist so die Verpackung, in der du deine Inhalte verkaufst.
Okay.
Und deswegen muss das irgendwie knallen. Also richtig marketingmäßig, das muss eingängig sein, das muss irgendwas in dir auslösen, das muss am besten eine Reaktion auslösen. Ja,
ist mit dem Podcast auch so, ne?
Ja, das ist mit dem Podcast, klar, ist mit dem Podcast auch so. Mhm. Weshalb ich aber tatsächlich die nicht nur die Zitattafel mache, sondern immer noch ein Teil Gespräch. Und wenn es nur diese 2 Minuten sind, aber ich verabscheue das so, einfach nur so ein Zitat zu nehmen und dann gar keinen Zusammenhang zu liefern, das, ich persönlich finde das nicht in Ordnung.
So. Ich finde das zum Beispiel auf Büchern, den Klappentext, brillant. Funny, sagt der Guardian.
Ja.
Am besten so Pünktchen, 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 funny. Was auch heißen könnte, not so extremely funny.
Ja, vor allen Dingen hat es sonst auch nie, also es hat ja keine Person gesagt, sondern der Guardian.
Ja.
Lass mal eine Zeitung sprechen.
Die Brigitte sagt auch viel.
Das ist ja eine Person. Ne? Ja, die Brigitte ist eine Person. Eine vielseitige Person.
Ja, genau. Moha.
Entschuldigt, es ist Freitag
Albern.
Und ich bin früh aufgestanden.
Ich liebe die Albernheit an der Stelle auch.
Ich ja leider auch, aber ich hoffe, es wird nicht noch zotig.
Nein, wir können das abbiegen, pass auf.
Okay, aus der Brigitte.
Also, ich habe immer so eine stille Hoffnung, dass das vielleicht alles nicht stimmt. Nicht nur die Zitate, sondern auch die Überzeugung, dass es sich verkaufen lassen muss, dass es schnell gehen muss und so weiter. Es gibt ja durchaus die These, die Leichtigkeitslüge heißt das, glaube ich, das habe ich gar nicht vorbereitet, Holger Nolzke, muss ich nachgucken. Mhm. Aber die Leichtigkeitslüge würde uns vorgaukeln, wir bräuchten es immer so kontextlos, schnell und in Häppchen. Dabei könnte es sein, dass das gar nicht stimmt.
Diese Vermutung hege ich ja auch.
Ja.
Ich hege auch die Vermutung, dass man Menschen längere Texte zumuten kann.
Mhm.
Ich mache das ja, also sowohl mit dem Podcast, als
mit
auch
der Anachronistin.
Mit der Anachronistin mache ich das, selbst auf Facebook, wo ich, es ist immer noch Winter.
Entschuldigung.
Ja, ich habe eher so ein,
fertig.
Ich habe so ein arme Rita-Ding.
Ich zitiere einen hustenden Menschen.
Genau, ich zitiere dich demnächst und huste dann. Das fände ich auch völlig in Ordnung. Es wäre aus dem Kontext gerissen.
Ja, die Kontext.
Es ist ja nicht dir ständig zuzuschreiben. Aber wo war ich jetzt abgebogen? Ich weiß auch nicht.
Du warst bei der Komplexität, die du anderen zutraust.
Genau.
Und das war ja auch der Wunsch in Bezug auf das Hannah Arendt-Zitat. Wenn da schon nur die kleinen Worte bei Kant dabei stünden. Ich bin ja ganz bei dir. Ob das nicht ein paar Leute doch so stechen würde, dass sie denken, jetzt gucke ich mal, was das bedeuten mag. Warum steht da das dabei? Und
ja, weil wenn da steht bei Kant, willst du auch wissen, was der gesagt hat. Also warum bei Kant?
Also ja, und die Unterstellung, also die Leichtigkeitslüge-Unterstellung wäre, ach nee, das überfordert die Menschen, wenn die schon Kant auch nur im Zitat angetickert sehen, dann haben die schon keinen Bock mehr. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ne? Und es ist ja auch unbenommen davon, das in meinem Kopf wegzulassen, zu wissen, es steht da, aber zunächst über das Erste zu sprechen, mit mir selbst oder mit anderen und tatsächlich zu fragen, darf ich gehorsam sein? Wem oder was muss ich gehorsam sein? Darf ich das, was heißt das, auch das Recht zu gehorchen zu haben? Also was heißt das, ein Recht haben auf etwas? Das ließe sich ja alles noch machen, ohne Kant zu lesen, während ich im Hinterkopf wohl weiß, es gibt diesen Kontext bei Kant und wenn ich denn irgendwie Zeit und Interesse genug habe, würde ich den auch mal für mich aufsuchen wollen, diesen Kontext.
Also ich wusste zu dem Kontext damals nur, okay, das bezieht sich auf den Nationalsozialismus und den Kontext fand ich schon essentiell, um irgendwie das Zitat zuzuordnen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, das geht für immer und für alles und für ewig, sondern mir war schon klar, es geht für den Kontext.
Mhm.
Ich habe aber jetzt natürlich das auch nochmal nachlesen müssen. Auch Eichmann habe ich nochmal nachlesen müssen. Natürlich weiß ich, wer Eichmann ist, aber ich hätte das so dezidiert einfach nicht aus dem Gedächtnis zitieren können. Also wahrscheinlich würde ich das jetzt besser können, Aber das hat mich auch schon nochmal dazu veranlasst, mich damit zu beschäftigen. Wie war denn der Kontext? Warum muss dabei Kant stehen? Muss, und ich habe auch versucht, mich selbst davon zu überzeugen, dass das richtig ist, dass das da steht. Mhm. Nur weil das jetzt auf so einer, auf der Seite falsche Zitate steht, das ist nicht böse gemeint, also dieses nur, sondern trotzdem habe ich mir dann diese Stunde Gespräch angehört, auch wenn das rauszitiert ist, also verschriftlicht ist darunter, damit ich das nicht tun muss, was ja sehr freundlich ist als Service, ist es immer noch so, dass ich dann denke, nee, jetzt will ich es auch wissen. Also jetzt will ich mir das auch anhören und will wissen, in welchem Kontext sie das warum gesagt hat. Warum ist das wichtig?
Ja.
Um dann zu der Einschätzung zu kommen, dass diese zwei kleinen Worte tatsächlich für dieses Zitat meines Erachtens essentiell sind.
Ja, und das ist so ein wichtiger Faktor, die eigene Neugierde und ihr auch mal folgen zu dürfen und die komplexen Inhalte dann auch geboten zu kriegen. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass wir Zugriff auf so vieles haben. Während früher die Hürde, in eine Bibliothek zu gehen, sich raussuchen zu lassen, was man braucht, dann eventuell blasiert behandelt zu werden und so weiter, sehr viel höher war, ist es ja jetzt recht einfach, sich Zugang zu verschaffen zu den meisten dieser sehr komplexen Denkgebäude. Und dieser Neugier zu folgen, kann ja auch ein Glücksgefühl auslösen. Also ich habe ja nicht nur ein Glücksgefühl, wenn mir mal schnell irgendwie ein Häppchen serviert wird oder habe ich einen Hunger, schon in der Essigstadt, sondern auch, wenn ich aufwendig einkaufe, koche, mir was Leckeres zubereite und Freunde einlade. Also
ich habe halt das Gefühl gehabt, ich habe was verstanden. Also ja, das war so das Ding, wo ich dachte, ach toll, mal davon abgesehen, ist es wirklich, wenn ich musste mir jetzt die Zeit nehmen, das anzuhören, weil ich entgegen meiner Angewohnheit mich dann doch mal vorbereitet habe in der Form.
Ach komm.
Sagen wir mal so explizit und dezidiert, ja, sonst okay, ist das so, ja, ja, habe ich schon mal irgendwann, lala, und dann ist es in meinem Kopf. Ja, aber diesmal war das ja wirklich sehr gezielt. Finde es einfach an der Stelle auch bereichernd. Und es ist ja schön, dass man darüber dann auch nochmal in so einem Podcast sprechen kann, mhm, ja, und sich austauschen kann darüber. Ich habe dann noch überlegt, warum sich das eigentlich so lange so gehalten hat, dass man das hinten bei Kant weggelassen hat. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, den du sagst, dass wir jetzt besser zugreifen können. Mhm. Also das Zitat wurde auf YouTube oder das ganze Gespräch wurde auf YouTube hochgeladen. Da ist es natürlich für jedermann leicht zu erreichen. Jetzt haben wir YouTube noch gar nicht so lange.
Das glauben wir alle nicht. Und trotzdem tun das ganz viele Menschen.
Genau, so. Und jetzt haben wir das noch nicht so lange. Das heißt, das zu überprüfen, das Zitat, ob das denn stimmt, ist jetzt natürlich unendlich viel leichter, zumal uns, wenn jemand das durchhört, eine Stunde lang und uns auch noch genau angibt, wo ich es hören kann, nämlich bei 16 Minuten, das ist ja großartig. Ja, ja, dann brauche ich nicht mal, also das ist ja wie eine Seitenangabe in einem Buch. Ja. Und deswegen finde ich, also glaube ich, dass ich dieses entstellte Zitat, wie es genannt wird, schneller und weiter verbreitet hat als als die Korrektur sozusagen. Wir können das auch mit Sicherheit nicht mehr nachjustieren. Das ist jetzt so in der Welt. Aber man kann, also ihr könnt jetzt alle, wir auch, klugscheißern, sobald ihr dieses Zitat seht.
Ja, und das
seht,
ist toll,
wenn ihr das möchtet.
Dass das nicht mehr den Dünkel hat dessen, dass das Menschen sein müssen, die irgendwie Bildungsgrade und Abschlüsse erzielt haben.
Oder Philosophie studiert.
Oder so, genau. Irgendwer, der einen Titel hat, hat dann die höhere Autorität. Nein, die Autorität liegt in der Sache, im Zitat selbst, vielleicht auch in dem, was mit dem Zitat schon alles gemacht wurde und ich kann das nachverfolgen. Und jenseits dessen beharre ich nochmal drauf. Ich kann mir ja auch einfach Gedanken über den Inhalt machen und das zum Aufhänger nehmen, um das zu tun.
Natürlich.
Und ich muss nicht auf die Autorität des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin hören, die sagt, na, das haben sie aber falsch verstanden, weil gleichwohl kann ich davon profitieren, dass es die gibt.
Ja.
Und ich muss das gar nicht so auseinandertreiben, glaube ich. Also auch diese Rede von, was ist Bildung, was ist Halbbildung, was ist Unbildung, bis zu welchem Grad muss ich nachverfolgt haben, ob ein Zitat ist oder ein geflügeltes Wort, ob es dem Richtigen oder der Richtigen zugesprochen wird, welche Kontext es aufwirft und so weiter. Da bin ich gewissermaßen aufgerufen, das auch selbst zu prüfen, wo ich denn kann und Zeit habe natürlich. Oder auch auf Menschen zu hören, von denen ich das Gefühl habe, ja, die sind verantwortlich mit Text und Gedanken umgegangen, egal ob die einen Bildungsabschluss haben oder nicht. Und ich höre denen jetzt mal zu und dann gucke ich, was ich selbst damit mache. Und das ist doch großartig.
Ich kann mir ja auch aus so einem Zitat trotzdem, also gesetzt in den Fall, ich nehme das jetzt als Lebensmotto oder so. Ja, ich habe ein falsches Zitat.
Wandtattoo.
Genau, oder als Lebensmotto genommen, so kann ich ja trotzdem aus einem falschen Zitat immer noch ein redliches Leben aufbauen.
Auf jeden
Fall. Also der Wahrheitsgehalt hat ja nicht nichts damit zu tun, sondern auch, was ich dem an Bedeutung zuschreibe, ja, was es für mich persönlich an Bedeutung hat oder gewinnt, ja, muss ja nicht zwingend schlecht sein, nur weil jetzt hinten zwei Wörter fehlen.
Genau, und du, klar, also du kannst dein eigenes Ding sowieso draus machen, du kannst auch stetig, so unsinnig es ist, behaupten, niemand habe das Recht zu gehorchen, wenn ihr das hier sagt. Es ist nur ganz was anderes, als eine solche Aussage bei Kant zu machen, weil er sich natürlich auf eine universelle Vernunft beruft, die für alle Menschen zu dem gleichen Schluss kommen würde. Und das ist der Punkt bei ihm, ne? Dass wir eben nicht unseren persönlichen Maximen folgen und jeder hat sein eigenes Wandtattoo und folgt dem dann, sondern
in meinem Haus gehört in meinen ja, Regeln, genau. Die stehen hier.
Ja, wenn Sie mal schauen möchten, ich habe das mal an die Thesen an die Tür geschlagen. Richtig. So. Ja, aber viele handeln so, als sei die eigene Maxime so das Nonplusultra und wer sie besuchen kommt, muss sich denen mitverpflichtet fühlen, weil so Schwachsinn ist. Ja, aber es auch nicht nur Schwachsinn. Also es ist halt, ich würde sagen, es ist schon mal gut, eine eigene Handlungsmaxime zu haben. Eine Überzeugung, eine Art Richtschnur, etwas, woran man sich hält. Wenn man sich da im Zweifelsfall mal einen Gedanken zu viel zugemacht hat, ist das schön. Man muss ja gar nicht davon ausgehen, dass alle Welt ihn teilen muss. Von der universellen Vernunft auszugehen, ist auch wirklich schwierig geworden. Es war für Kant noch sehr viel leichter, als wir es jetzt haben. Aber
aber vielleicht auch einfach nur, weil bei Kant nicht so viele mitreden konnten.
Ja, genau. Ja, ja.
Also, und, ja. Weil die so in ihrer intellektuell gebildeten Welt gelebt haben und viele Menschen einfach dann.
Ja, ja, so genau. Wegen der historischen Kontexte auch. Genau. Und so. Und jetzt mittlerweile geht das und wir wissen, dass Vernunft eben auch als Universalie schwer denkbar ist, dass sie kulturell bedingt ist und so weiter. Und trotzdem lohnt es ja, diesen Horizont mal anzusteuern und zu fragen, was kann denn für möglichst viele möglichst lange gelten? Ja. Ohne dass ich postulieren muss, das sei für alle ständig dasselbe.
Zwingend verpflichtend, ja. Was ja auch wieder eine Einschränkung ist, ehrlich gesagt. Also und
ja, auch. Ja, ja. Ja. Bei ein paar Dingen ist es wirklich fast schwierig einzusehen, dass andere das anders sehen für uns, glaube ich. Und dennoch muss man das konzedieren, aber man kann ja dann drüber streiten, wenn man gute Gründe hat, die eigenen Maximen eingesehen hat und die Argumente benennen kann.
Ja, oder man kann versuchen, es aus der Logik heraus, die gegeben ist auf der anderen Seite, doch trotzdem als schlüssig nachzuvollziehen. Also man muss es im Zweifel, ich mache ja einen Unterschied zwischen verstehen und nachvollziehen. Mhm. Ja, ich kann etwas nachvollziehen, trotzdem muss ich es nicht verstehen, im Sinne, ich muss kein Verständnis dafür haben, ich muss es nicht gut oder schlecht finden. Mhm. Ich kann es in seiner Entstehung und Logik aber nachvollziehen. Mhm. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Das macht ganz viele Menschen wahnsinnig.
Ja.
Ja, weil
so eigentlich eine freundliche Haltung.
Ja, aber dieses Nachvollziehen wird halt häufig gleichgesetzt mit Gutheißen.
Ach so.
Wenn ich etwas nachvollziehe, also wenn ich etwas verstehe, dann heiße ich das auch gut. Oder wenn ich etwas nachvollziehen kann, dann heiße ich das gut. Und das ist halt nicht so, sondern ich kann erstmal etwas in seinem logischen Prozess nachvollziehen. Deswegen muss ich das nicht gut finden, aber es erklärt etwas. Ja. Und auch wenn ich etwas erkläre, rechtfertige ich erst noch nicht, sondern ich erkläre erstmal einen Werdegang und dann kommt die Bewertung dahinter.
Ja, genau.
Und das, glaube ich, machen ganz viele Leute in einem.
Ja.
Erklärung, also,
ja,
ne?
Ja, ja,
also das trennen das sein. Nicht emotional. Und ich versuche, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber ich versuche das häufig zu trennen, wenn es Dinge sind, die mir erstmal unbegreiflich sind, die dann erstmal über einen nachvollziehen und dann in der anschließenden Bewertung zu gucken, warum, wieso passiert sowas und was sind die Ursachen und ne. Also so.
Das ist auch ein gutes hermeneutisches aufzulösen. Prinzip, erstmal davon auszugehen, dass die andere Meinung möglicherweise die richtige sei. Und das zu prüfen erstmal nichts zu tun.
Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich dann davon ausgehe, dass die andere Meinung die richtige sei, sondern glaube eher, dass sie eine Berechtigung hat aus der gegebenen Logik heraus.
Ja, ja,
jeder Mensch hat seine eigene Logik, so, also psychologische Logik.
Ja, so. Ich sehe das natürlich wissenschaftlich und da ist das nicht so. Also wissenschaftlich muss ich das anders
prüfen. Kann ich nicht. Prüfen.
Natürlich kannst du das. Das ist ja genau dasselbe.
Aus Faulheit.
Plus Gründen. Abstraktion. Ja, ja. Quatschkopf. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist wirklich damit Witze zu machen. Und ich finde das eigentlich naheliegend bei Hannah Arendt, auf dieses Momentum des Witzes zu kommen, weil sie so eine selbstironische Person war. Und diese Falschzitate, die jemand anderem zugeschrieben werden, sind ja auch ein spannendes Phänomen. Also ich liebe dieses...
Das wird ja total gerne gemacht.
Ja, ja, manchmal unbewusst und dann denkt man, tatsächlich.
Ja, das, die Überspitzung ist, glaube ich, im, also diese Zitat-Überspitzung ist im Internet der Running Gag.
Ja, ja, ja. Ja, so. Ja, warum? Weil
da so weil viel falsch zitiert wird einfach. Also,
ja, und weil aber auch ein neuer Sinn entsteht. Wenn ich sage, die Proletarier haben nichts zu verlieren außer ihre Ketten, Heidi Klum, dann macht das Kontexte von Kapitalismus und Modegeschäft auf, wenn ich nur ein bisschen länger drüber nachdenke, die jenseits von Marx trotzdem marxistisch sind.
Ich hab aber eher so mit Yodkettchen auf gepimpte Typen im Kopf.
Ja, ja, genau. Das war super.
Also Billo Yodkettchen.
Ja, ja, so, richtig, ne? Richtig. Ja. Die haben nichts zu verlieren außer ihre Ketten. Außer ihre, das ist doch spannend.
Ja, die können es im 1 € laden. Ja, das ist ganz böse, was ich, ne, also, aber ja. Ich versuche nur, das
Nein, sind Assoziationen Bild dazu kriegen. Und die ja. Darf man ja haben. Und ich, einerseits ist der Witz, dass es gar nicht passt, andererseits aber ja auch, dass es schon aufeinander passt.
Ja,
diese definitiv. Kontexte anzusprechen. Und das,
naja, ja. Auch wenn man sich überlegen würde, Heidi Klum würde das in ihrer Stimmlage. Das ist sehr oberflächlich gerade.
Aber warum soll die das nicht sagen können? Wer weiß.
Na, sie kann das schon sagen. Aber
nur nicht ruhig. Oder was?
Naja, es wäre ein paar Oktaven höher.
Da kann sie ja nicht so, ey, no voice-shaming.
Ja, es ist oberflächlich, aber es ist halt...
Aber es ist auch witzig.
Es ist deswegen witzig, weil es natürlich übertrieben ja, nicht authentisch ist in diesen Sendungen. Also es ist natürlich immer ein Singsang, der irgendwie so ein Happy-Lucky-Marketing-Singsang ist. Mhm. Das ist ja auch nicht als Heidi Klum sozusagen, also die wird, ich gehe davon aus, dass sie im Privaten nicht die ganze Zeit in dieser Tonalität redet. Das würde ja. mich schwer schockieren.
Aber sie muss irgendwie auch ironiefähig sein, sonst kann man doch nicht als Haute Couture-Mensch für Lidl designen. Aber kann man offensichtlich. Also.
Gibt Geld.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht mehr. Es ist Selbstironie käuflich.
Und wenn man da eine Kette verliert.
Mal fragen.
Ich weiß es
mal
nicht.
Ich meine, kommt ja aus Bergisch Gladbach, das Kind. Ne? Ja. Vielleicht bist du ja mal zu Hause zu Besuch, fahr ich mal vorbei.
Um die Ecke mal ja, fragen, ob richtig, überhaupt richtig. Jemals das mit den Ketten gesagt hat. Das würde mich mal interessieren.
Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht laden wir sie mal ein in den Park.
Ja, genau.
In diese Wohnung? Nein.
Willst du jetzt eitel werden?
Nee, aber tatsächlich, oh, ich stelle mir das als Foto, stelle ich mir das schon gar nicht so schlecht vor, ehrlich gesagt. Nein, um mal ganz kurz wieder ernst zu werden. Es tut mir leid.
Und bitte.
Wollte ich noch sagen, ich habe gar nicht gecredited, wer diese tolle Seite eigentlich macht. Und suche gerade, ich weiß, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Und suche gerade die Stelle, wo ich es hingeschrieben habe. Und finde es nicht mehr. Doch, es ist nämlich Gerald Krieghofer, Literaturwissenschaftler und Philosoph aus Wien, betreibt übrigens diese Seite. Das heißt, wenn man Falschzitate findet, kann man dem auch schreiben, so sie denn nicht da schon aufgelistet sind. Mhm. Und kann dann sagen, hier, ich habe ja was gefunden. Und dann, glaube ich, beschäftigt er sich auch damit. So habe ich diese Seite zumindest verstanden.
Mhm.
Also von daher... Es wäre ja gemein, wenn wir jetzt hier diesen ganzen Podcast über etwas reden und dann noch nicht mal sagen, wer der Urheber
Nein,
dieser
sagen wir
Seite
ja.
ist. Das,
wir zitieren ja auch immer. Es ist ja nicht umsonst so, dass ich, auch wenn ich es oft so sehr spät einreiche, rasche auf mein Haupt, aber eigentlich schon drum bemüht bin, jedes Mal klarzulegen, was ich im Vorhinein nochmal angeguckt, zumindest angeguckt habe, wenn ich es nicht ganz korrekt zitiere, dass wir uns drum bemühen, deutlich zu machen, was die Kontexte unserer Gedankenfindung sind, dass wir nicht einfach nur, phasenweise drauf loslabern, bei mir auch.
Bei mir gibt es halt nicht so viel Kontext
das
wie bei der Rita.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Jetzt hör mal auf, echt. No think shaming.
Think shaming. Wir shamen hier alles durch. Shameless.
Shame on us. Ja. Oh yeah. Nee, aber zu zeigen, was man so alles beschritten hat an Denkwegen und wo auch die eigenen Trampelpfade zu sind, das finde ich auch, was mich angeht, so unglaublich entlarvend. Ich bin manchmal der festen Überzeugung, was gelesen zu haben, da oder da. Gehe dann auf die Suche und denke, oh, wie unangenehm. Diese Gegenüberstellung von wahre und in den Dienst genommene Bildung, die hat irgendwie meine kongeniale Chefin mal auf den Punkt gebracht. Die steht aber bei Nietzsche nicht, was wir beide mit Entsetzen dann festgestellt haben, als wir es korrekt zitieren wollten. Es ging nicht, es stand in diesem ganzen riesigen Kompendium leider nicht drin. Sie hatte das selbst gedacht, was auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist, aber natürlich immer gesagt, dass das es bei ihm steht. Es steht so nicht da, zum Beispiel.
Ja.
Oder auch, dass ich mich zuweilen gar nicht erinnere, wo ich ein Buch stehen habe. Ich weiß, es steht irgendwo und was ich zitieren will, steht in Kapitel 2. Habe ich das jetzt in der Uni gelassen oder ist das in meinem Arbeitszimmer oder habe ich das gerade verliehen oder so?
Ich weiß also, nicht, wo ich mein Zitat hingestellt habe.
Ja, ich habe dann was im Kopf, möchte das überprüfen, aber es sind dann häufig auch Sachen, die nicht so ganz einfach per Suchmaschine zu finden ja. sind, weil man, wie gesagt, die eigenen Gedanken auch schon angedient und umgeformt hat und
du kannst,
so.
Du kannst deine eigenen Gedanken per Suchmaschine nicht finden, also
nee, aber, Achtung, denken ist ja wie googeln, nur krasser.
Genau. Ja, ich dachte gerade, es ist vor allen Dingen, wenn du dein Buch nicht wiederfindest, ist es kein End, sondern ein verstelltes Zitat.
Ja, genau. Ja. Oder ein in den Bücherschrank gestelltes, oder jemand anders hat es mitgenommenes Zitat.
Ein verliehenes Zitat. Ja, Entschuldigung, ich habe meine Zitatquelle verliehen.
Ja, genau. Aber ja. Ich bin mir sicher, sie ist irgendwo auf dieser Welt.
Ich habe das aber ganz oft tatsächlich. Also wir hatten heute das Thema, also warum Rechtsprechung wichtig ist und warum wichtig ist, dass Rache nicht Motiv für Rechtsprechung ist. Und ich weiß, ich habe dazu neulich noch was gehört. Es könnte tatsächlich sein, dass ich es bei Hannah Arendt gehört habe, fiel mir eben ein. Aber ich habe diesen Satz ganz klar im Kopf gehabt, er ließ sich nicht googeln und ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Mhm. Es wäre wichtig gewesen, es zu finden.
Ja.
Schade.
Ja, ich kenne das. Also ich stehe dann meistens tatsächlich vor Dingen, also vor dem Bücherregal und versuche so per Leibgedächtnis rauszufiltern, wo in etwa das stand. Dann sortiert man seine Bücher um nach neuen
Farbe.
Stichworten. Ja, das fände ich unheimlich, aber das gibt es auch. Nach Größe.
Ich glaube, das ist gerade sogar ein Buchregaltrend, nach Farbe zu sortieren. Rita guckt mich einfach entsetzt an.
Ja, wenn es alle Suhrkamp-Wissenschaft-Dinger sind, die kann man gut nach Farbe sortieren. Ich bin entsetzt. Jedenfalls. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Oh Gott, jetzt ist mir alles flöten gegangen. Nein,
cool.
Ist das tatsächlich diese Suche nach Kontexten, die kann ja genauso komplex sein wie frei darüber nachzudenken, finde ich. Also weil die Gedanken dann anfangen zu flottieren und was als Anlass benutzen, um sich frei zu schwimmen und so weiter. Und dass man sich mal so ein eigenes Zitat oder ein eigenes kurzes Bonmot zutraut und sagt, wie würde ich das auf den Punkt bringen, kann ja auch ein Ansinnen sein. Jetzt muss ich nicht als Zitategenerator durch die Welt laufen.
Sprücheklopfer.
Genau, muss nicht sein, aber einen Gedanken zu bündeln und ihn auf das Wesentliche zu bringen, halte ich schon für eine ganz gute Sache.
Ist auch natürlich eine gute Übung, ne? Also und macht ja auch für viele Leute häufig plastisch. Ne?
Ja.
Also wenn man das mal zuspitzt und auf den Punkt bringt, das ist ja auch unterhaltsam mitunter.
Ja.
Und unterhaltsamer, als wenn man das immer ewig ausführt und drumherum schwadroniert. Also es hat ja auch eine, nicht nur eine unterhaltende, sondern auch eine zuspitzen tut man eben Leute anzuspitzen.
Ja, ne? Wir hatten das, glaube ich, in Bezug auf den Humor, ne? Dass wir über Pointen gesprochen haben und Zuspitzung und Verkürzung.
Ja.
Und solange auch die kontextgebunden bleiben, die Pointen, und ich sehr schnell entfalten kann, wie ich das gemeint habe und warum und so weiter, finde ich die total gut.
Ne, dieses Anpieksen ist ja so ein Reizreaktionsmodell.
Mhm.
Ne, man versucht ja durch den Reiz dieses Stiches eine Reaktion zu provozieren.
Ja, und dann ist es eben nicht die Leichtigkeitslüge, weil ich nicht da stehen bleibe, weil ich nicht sage, so, da ist der Satz, friss oder stirb, sondern weil ich damit ein Angebot mache, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, gemeinsam nachzudenken.
Aber dann bin ich halt auch, genau, aber dann bin ich auch da in Person.
Ja, klar.
In der Regel, ne?
Ja,
oder liefere den Kontext mit.
Ja.
Also wenn ich jetzt nur rumlaufe und nur in Pointen oder Zitaten spreche, biete ich das Gespräch und den Diskurs ja nicht an.
Ja, ja, so, das, ne? Stimmt.
Das nur zu senden, und das finde ich das Schwierige an Zitaten, das im Kontext zu senden und mal was auf den Punkt zu bringen, während ich ansprechbar bin, finde ich gut. Aber das nur Zitate zu senden die ganze Zeit, finde ich fragwürdig. Also ich verstehe den Hintergrund dessen und auch die Anwendung und warum das so gemacht wird, aber ich hadere so ein bisschen.
Ja, einiges ist wirklich Konvention geworden, dass man irgendwie auf einer Trauerkarte dann die Worte eines berühmten anderen schreibt. Warum? Warum versuche ich nicht, meine eigenen zu finden? Das ist auch ein bisschen Verpisserei, ne? Weil es ist, also, ja, habe ich an mir selbst gemerkt. Natürlich möchte ich auf was Gehaltvolles verweisen. Dann lohnt es aber auch, meine eigenen Gedanken zumindest anzuschließen, finde ich, wenn die Beziehung das denn hergibt. Ja. Ne? Sonst ist es anmaßend. Aber dass ich mich so bequem damit zufrieden gebe und irgendwie Sprüche zur Hochzeit google und dann irgendwas von Demokrit so im Zweifelsfall noch völlig verkehrt dann draufschreibe oder Pascal oder
wobei,
so.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt auch ein Saying sozusagen, also eine nicht eine Redewendung, sondern einen längeren Spruch oder eine längere Geschichte im Internet geklaut habe zur Taufe, weil ich einfach fand, da hat schon jemand so viel von dem gesagt, was ich auch denke, dass ich das in eigenen Worten nicht besser ausdrücken
könnte. Es ist ja auch nicht verkehrt und wir berufen uns nicht zu Unrecht auf gemeinsame, auch kulturell bedeutsame zentrale Texte. Also dass so vieles aus der Bibel tatsächlich geflügeltes Wort ist und nicht Bibelzitat.
Was denn?
Alles Mögliche, das mit dem Splitter im eigenen Auge und dem Balken im Auge des anderen zum Beispiel.
Das kenne ich überhaupt nicht.
Nein?
Nein.
Nein. Andersrum. Also, dass ich den Splitter im Auge meines Bruders sehe, aber den Balken in meinem eigenen nicht. So. Zum Beispiel.
Ach so, das, ja, also überkritisch mit anderen sein, aber selbst mit dem Brett vom Kopf durch die Gegend laufen.
Ja, genau.
Und mit Ma auf Deutsch.
Ja. Oder, was ist das hohe Lied der Liebe, das können, glaube ich, viele zitieren, ohne das zu kennen. Nein. Wenn ich die Liebe
jetzt
nicht hätte,
jetzt sitze ich ja schon wieder und krümel so ein
also Bibel. Ist ja egal, wir müssen uns jetzt auch nicht Zitate um die Ohren hauen.
Nein, darum geht es auch gar nicht, aber ich hatte rein Interesse halber einfach gefragt.
Ja, so. Also vieles davon ist, glaube ich, wirklich in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es ein Kontext ist, der irgendwie gesellschaftlich lange, lange Zeit wichtig war. Und dann gewinnt das so ein Eigenleben. Und sich daraus zu bedienen, das war ja mein Punkt, ist ja nicht falsch. Warum? Ich muss mich ja nicht dahinter verstecken, sondern ich kann das als was, was mir viel sagt und womit ich viel weiter sagen möchte, benutzen. Zum Beispiel, wie du es jetzt genannt hast. Oder ich kann das eben zum Anlass nehmen, meine eigenen Gedanken auszufalten. Ich finde es halt nur billig, wenn man es so an den Rändern beschneidet und irgendwie das Allerwichtigste rausnimmt und dann fertig ist damit.
Mhm, das stimmt. Mir fällt gerade ein, bei Redewendungen finde ich es total geil, immer zu gucken, wo die herkommen. Mhm. Also sowas wie einen Zahn zulegen, wo man ja wirklich nur an Zähne denkt und wo ich irgendwie...
Und nicht ans Zahnrad.
Ja, noch nicht mal, sondern es ist tatsächlich einen Zahn zulegen, ist den Kochtopf über dem Feuer einen Zahn nach unten hängen. Mhm. Das finde ich total, damit es schneller kocht. Und dann, als ich das irgendwie gehört habe, dachte ich, es ist total geil. Ich habe einfach jetzt ein anderes Bild im Kopf und kann mich irgendwie in was reinversetzen. Es ist schon auch schön, den Kontexten auf die Schliche zu kommen.
Ja, grundsätzlich. Wenn es die gibt. Oder ja, wenn sie so eindeutig sind, ich finde immer dieses auf den Nägeln brennen oder unter den Nägeln brennen. Für mich ist es auf den Nägeln brennen, weil ich mir so gut vorstellen kann, dass da einer hockt mit einer Kerze drauf und den letzten Satz noch lesen will, obwohl das Ding schon so runtergebrannt ist. Au, 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 oh, ich muss es noch lesen. Das finde ich irgendwie eine gute Vorstellung.
Aber ich finde, selbst das geht ja. Also man darf sich, es ist ja nicht verboten, sich sein eigenes Bild dazu zu machen.
Ja, so. Genau. Also. Nee, ja, also das meinte ich ja. Also, solange wir uns Komplexität noch leisten, finde ich auch die Leichtigkeit des Verkürzens gar nicht schlimm, solange beides aufeinander bezogen ist.
Ja. Was nehmen wir jetzt dafür mit, bezogen?
Du wolltest ja wissen, davon, ob du gehorchen darfst.
Ja, das müssen wir dann im nächsten
Meinetwegen,
Podcast machen.
Meinetwegen, mir.
Nicht. Hat alles mitgeschrieben. Ja, wollte ich auch wissen, aber das müssen wir dann vielleicht tatsächlich mal vertagen.
Ja.
Ja, dass man sehen, also, ne, ob es eine Pflicht gibt zum Widerstand sozusagen, ob man das daraus ableiten kann. Auch nicht so eine ganz unspannende Frage. Aber ich meine, ist ja nicht so, ne?
Ist ja nicht so, als sähen wir uns.
Richtig.
Um miteinander zu sprechen.
Genau, deswegen, aber für Hannah Arendt nehmen wir jetzt, für dieses Zitat speziell, nehmen wir jetzt was mit.
Also ich finde es schön, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die darauf hinweisen und mit gutem Grund, nämlich Zugang zur Quelle, darauf hinweisen, dass es ein entstelltes, verkürztes Zitat ist. Ich finde es gleichwohl gut, wenn Menschen sich Gedanken machen, ob jetzt Kant dabei steht oder nicht, ob sie gehorchen dürfen und in welchen Kontexten. Und ich finde es einigermaßen ironisch und witzig, dass das wo in einem Hannah-Arendt-Park einfach Da darf ich mich persönlich drüber freuen.
Ja, vielleicht darfst du dich mal draufsetzen, falls du mal in Wien zugegen bist.
Ach, ich wüsste so gern, wie Hannah Arendt das fände. Vermutlich würde sie
würde
Grandezza und Humor nehmen.
Wahrscheinlich, ja. Also wahrscheinlich wären wir da jetzt fester, die alle denken, Mutter dabei, Kant dabei stehen.
Ja, so ähnlich wie in Köln der Park der Menschenrechte sich ja dadurch auszeichnet, dass man auf den Menschenrechten rumtrampelt.
Das ist schön.
Die sind unten in die Platten eingelassen, ja. Deswegen latscht man da immer drüber. Das finde ich auch eine wunderschöne Aussage.
Sie liegen uns zu Füßen?
Ja, genau. Damit wir.
Alles eine Frage der Perspektive.
Damit wir schnell drüber hinwegschreiten können.
Genau. Literatur.
Jawohl. Folgendes habe ich häufig zitiert: Martin Rasper. No Sports hat Churchill nie gesagt. Das Buch der falschen Zitate. Das kann ich wirklich empfehlen. Ist, ja, ich sage nichts dazu, es ist empfehlenswert. Dann müssten wir bei Hannah Arendt lesen, Das Urteilen, Texte zu Kants politischer Philosophie. Oder wir können uns eben anders Zugang verschaffen über die YouTube-Interviews und so weiter. Das geht auch. Dann Karl Breyer und Grit Straßenberger haben beide in der Junius-Reihe Einführungen über Hannah Arendt geschrieben. Mhm. Karl Breyer 2011 und Grit Straßenberger 2015. Die Junius-Einführungen halte ich persönlich für sehr geeignet, um dem Denken ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Dann hatte ich Adornos Theorie der Halbbildung zitiert. Und wenn man Kant mal relativ... ja, mit leichter Hand interpretiert und so in aktuellen Kontexten lesen will, kann man das tun bei Susan Nyman. Warum erwachsen werden? Sie nimmt Kants Gedanken ernst und fragt danach, ob es nicht heißt, ein moralischer Mensch zu werden, wenn man erwachsen wird. Mhm. Tut das aber eher essayistisch, kann man gut lesen. Das waren so die Sachen, die ich vorbereitet hatte.
Klingt super. Und ich verlinke euch sowohl den Blog, den ich gefunden habe, als auch das Gespräch mit Joachim Fest. Mhm. Ich weiß gerade nicht sicher, ob er Hans-Joachim oder Joachim heißt. Es ist nur ein Joachim-Fest. Das sich auch in Gänze lohnt. Oder man nimmt eben wirklich diesen Ausschnitt, wie man es gerade haben möchte. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge nicht, ohne euch darauf hinzuweisen, wie ihr uns erreichen könnt.
Yay!
Yay!
Das war knapp.
Ja, das war sehr knapp. Entweder ihr besucht unsere Website, wasdenkstdudenn.de, oder ihr schreibt uns Mails an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns bei Twitter folgen unter @wdd_podcast. Es gibt eine gleichnamige Facebook-Seite. Ihr könnt uns mit einem Euro im Monat bei Steady unterstützen oder ihr sagt anderen Leuten einfach, hey, ich habe was gehört, das finde ich total super. Da sprechen zwei über allen möglichen Scheiß. Und es ist manchmal auch ganz lustig. Nein, was immer ihr dazu zu sagen habt oder was ihr uns sagen möchtet, teilt es uns mit. Und ja, wir würden uns freuen, mit euch weiter zu kommunizieren und auch weiter Hörer dazu zu gewinnen. Das fänden wir ganz gut.
Zitiert euch doch mal selbst.
Genau, zitiert euch mal selbst an eure Podcast-Catcher, Podcast-Empfangsstation.
What?
Ich glaube, wir lassen das jetzt.
Tschüss.
Tschüss.